Willkommen zum Digitalisierungs-Podcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzamer.
Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier in meinem Podcast zum Interview, und zwar die Verena Kowe. Die Verena Kowe, Schauspielerin, Regisseurin ist sie. Sie ist Intendantin, kann man ja schon fast sagen, mit ihrem Programm. Und sie ist Sprechtrainerin. Sprechtrainer, nicht Sprachtrainer, das darf man nicht verwechseln. Sie trainiert Menschen dabei, schön zu sprechen, gut zu sprechen, die Stimme zur Geltung zu bringen und aus sich herauszukommen. Und jetzt ist sie da, ich bin ja ganz aufgeregt und konzentriere mich ganz fest, dass ich auch schön spreche, meine Stimme richtig einsetze. Hallo Verena, schön, dass du die Zeit nimmst.
Hallo Markus, danke für die Einladung in deinen Podcast. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir an mich gedacht hast. Stimme ist mein Thema. Stimme ist überhaupt ein Thema, das viele Menschen betrifft. Es ist ein faszinierendes Thema. Und eben zum Unterschied zum Sprachtraining beschäftige ich mich mit dem Sprechen. Sprechen ist auf drei Säulen aufgebaut. Es ist die richtige Atmung, es ist die richtige Stimmlage und es ist natürlich auch die Aussprache. Ganz wichtig, oberste Priorität ist, dass man immer natürlich dabei bleiben und man kann auch immer hören, woher man kommt, zum Beispiel aus dem Mittelgebirge oder aus Tirol, ganz genau. Das ist durchaus charmant. Man muss jetzt sich nicht zur Hochsprache zwingen und sich dann unwohl fühlen, denn dann sind wir schon wieder beim nächsten. Das Wort Stimme steckt im Wort Stimmung. Und sind wir verstimmt, hört man das und sieht man das.
Und man spürt es auch regelrecht, nicht?
Ganz genau.
Ein verstimmter Gesprächspartner kann sehr ansteckend sein in der Verstimmung.
Ganz genau. Ja. Es ist auch dann sehr augenfällig, wenn wir verstimmt werden, dann sind wir nicht mehr kongruent. Mhm. Ja. Das heißt, wir stehen nicht mehr aufrecht, sondern zusammengezunken oder auch ziehen eine Schulter zurück. Wir klingen nicht kongruent. Das hört man sofort in der Stimme. Wir sagen nicht mehr ja oder nein, sondern eher ja, nein. Und daraus kann man schon schließen, dass eine Verstimmung oder ein bevorstehender Konflikt, schwierige Situation auf einen zukommt.
Nonverbal ist es ja fast gar nicht. Es ist nicht ausformuliert, aber es ist eine hörbare Kommunikation, ohne Worte zu benutzen.
Ganz genau. Und gefühlstechnisch empfangen wir schon die nonverbale Sprache. Es kommt dann auch bei uns unsicher rüber. Oder wir interpretieren es, wir nehmen es wahr, die nonverbale Sprache, und interpretieren es.
Ja, ja. Jetzt heißt ja mein Podcast, Digitalisierung ist für dich. Gell? Und das kann sich der eine oder andere Zuhörer vielleicht denken, das ist jetzt alles hochinteressant, was hat das mit dem Thema zu tun? Und meiner Meinung nach extrem viel, denn die Verena und ich, wir haben uns kennengelernt vor ein paar Jahren und ich habe die Verena kennengelernt in einem sehr analogen Element. Sprache, Auftreten, Bühne, mit deinem Theaterinszenierung bist du ja analog unterwegs. Und Verena, habe ich gesehen, nutzt die Digitalisierung sehr wohl in ihren Unternehmen, weil die Verena ist auch Unternehmerin, also eine kreative Unternehmerin, die gleichzeitig MBA ist, das findet man nicht so häufig.
Ja.
Und die Zahlen im Griff hat und unglaubliche Qualitätskontrollsysteme bei sich im Betrieb vorhält, also tief beeindruckt. Und also mit Online war die Verena nicht so affin, habe ich den Eindruck gehabt. Und dann ist ja heuer im Jahr 2020 eine besondere Situation eingetreten. Dann war nichts mehr mit Bühne, dann war nichts mehr mit persönlichen Trainings. Und dann hat die Verena was Unglaubliches gemacht, und zwar.
Ja, um jetzt noch eingehend auf deine Frage zurückzukommen, Digitalisierung ist für dich, ... und deine Frage kommt bei mir an. Und dann schaue ich zurück auf März 2020. Digitalisierung war für mich eine Katastrophe. Wie soll ich ein Sprechtraining digital durchführen? Wie soll ich digital eine Beziehung herstellen, arbeiten, am Puls des anderen sitzen, fühlen, wo er umgeht? Alles so Elemente, die ich im analogen Training beherrsche. Da sehe ich ihn, da spüre ich ihn, da höre ich ihn und weiß sofort, wo mein Gegenüber steht und wie ich unterstützen kann. Natürlich sieht man und hört man und fühlt man, digital auch, aber es ist ein Filter. Mhm. Es ist ein Filter. Für mich war es unmöglich, meine Trainings oder vielleicht dann auch in weiterer Folge Workshops, Seminare, Kurse online anzubieten. Der erste Kurs war ein Fitnesskurs in Corona, den mein Fitnessstudio angeboten hat, und den habe ich dann angeklickt und habe einfach mitgemacht. Und das sind die Trainer und Trainerinnen vom Fitnessstudio. Und das war dann recht spannend, denen zuzuschauen, und dann habe ich auch Gespräche geführt und kenne einen Unternehmer, der mir einen Mitarbeiter schicken wollte und der aus dieser Branche kommt, und der war auch nur für sich ursächlich, dass ich länger nachdachte über eine Digitalisierung. Wie man es will, es sind dann die ersten Anfragen auch gekommen, bezüglich einem Online-Training. Die Leute hatten Zeit, haben sich vor den Computer gesetzt und geschaut, was gibt es denn so am Markt. Und dann bin ich wirklich unter Zeitdruck geraten oder überhaupt unter Druck und habe dann ganz protzig zurückgeschrieben, sehr gerne, wir brauchen da ein Infogespräch, ich schlage ein Skype-Gespräch vor oder über Zoom. Über Zoom habe ich gerade gewusst, jemand schreibt mir nicht. So. Und dann habe ich gehofft, dass dieser Termin erst in einer Woche ist, in zwei Wochen, um da wieder Luft zu kriegen bis dahin. Man muss ja dazu sagen, dass ich bis zu dem Zeitpunkt noch die geskypt habe. Ich habe in Corona das erste Mal angefangen, FaceTimen mit meiner Familie, mit meinen Eltern. Das war auch völlig neu für mich, habe ich mich daran gewöhnt. Und dann habe ich mir wirklich hingesetzt, das Skype runtergeladen, habe die erste angerufen. Und haben wir dann gedacht, ja, das funktioniert. Das funktioniert. Die Sympathie war sofort hergestellt. Also das ist sofort passiert. Wir haben dann das Training vereinbart und sind jetzt mitten im Training. Das Erstaunliche für mich ist, man kann sehr wohl eine Beziehung herstellen. Man kann sehr wohl über diesen Filter arbeiten und auch seine Trainingsziele erreichen. Ja, mittlerweile weiß ich auch, was Zoom ist. Ich bin jetzt dabei, mich noch mehr in diesen virtuellen Räumen zurechtzufinden, mit Präsentationsmöglichkeiten, wenn es dann weitergeht in Workshops oder sogar wirklich Seminare. Und habe Blut geleckt und ich finde es ganz toll, ganz spannend. Und aus der Katastrophe und der Krise ist eine Chance geworden. Ich habe jetzt einen größeren Markt. Aus Süddeutschland, Wien, Oberösterreich. Ich muss nicht unbedingt in meinem Büro sitzen, sondern ich mache das auch von unterwegs oder in Wien, wenn ich bin, vom Hotel aus. Bin da unabhängiger jetzt. Und wenn es mal wirklich eng wird für meine Kunden, rufen sie an und sagen, du, ich schaff's nicht mehr. Mhm. Können wir umsteigen, digital die Schule halten. Mhm. Selbstverständlich.
Das Erstaunliche, was ich dann wahrgenommen habe, ja, haben wir dann mal drüber gesprochen und das macht es doch und dann, oh nein, das kann und so weiter. Und auf einmal sehe ich da auf die diversen Online-Plattformen Werbung, Postings, Stories. Ich dachte, was ist jetzt passiert? Auf einmal hast du losgelegt, aber so richtig. Also hast du ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht und dann hast du aber so richtig Gas gegeben.
Ja. Wie gesagt, dieser Unternehmer, der die Überzeugungsarbeit geleistet hat, das warst du, Markus. Ja, warst du, muss ich da wirklich großes Dankeschön sagen. Ich wäre sonst nicht über die Klinge gesprungen. Und jetzt habe ich verstanden, dass die Betreuung der sozialen Medien ganz wichtig ist. Ich habe natürlich geschaut, was machen denn die anderen. Ich habe nach Deutschland geschaut, in Österreich ist die Interaktion, der Dialog noch nicht so verbreitet wie im Vergleich in Deutschland. Da stellt man eine Frage und die Kunden gehen wirklich in den Dialog. Bei uns ist es noch etwas zurückhaltend. Mhm. Aber ich habe gesehen, die posten wirklich, die machen Stories, holen sich jeden Tag Ideen, machen einen Plan, einen Wochenplan. Oder so wie ich, setze mich in der Früh hin, das ist das Erste, was ich mache, meine sozialen Medien betreuen vorm Café.
Na, Wahnsinn. Weil nie hätte ich das gedacht, dass das so intensiv wird und wirklich sehr beeindruckend. Ja, also, wenn man das nicht glaubt, schaut mal nach Verena Kove, ja tatsächlich, so wie der aktuelle Virus, noch ohne D hinten. Also leicht zu merken, leicht zu
sehen. Das ist Kove digital.
Kove, ja genau, Kove digital. Schaust du mal nach auf Facebook, LinkedIn, Instagram, glaube ich, okay. Und Xing auch. Also es gibt keine Ausrede, die Brenner nicht zu finden. Naja, natürlich gleich optisch wirklich ansprechend, mit super Logo, mit super Videos. Also, ja, natürlich die Verena, ja, logisch. Ihr seht sie, die Verena, jetzt nicht, deswegen muss ich ja erklären. Also natürlich schaut es aber in der Verena rein.
Ja, ich freue mich. Ja. Ich freue mich. Man kann mir auch immer unverbindlich eine Frage stellen, wenn man Interesse hat. Oder eine Frage zum Thema Stimme und Sprache. Ganz unkompliziert schreiben. Ich melde mich in der Regel am gleichen Tag oder am nächsten Tag und kann das und beantworte das gerne.
Sehr schön. Was mir da das Gleiche einfällt, also in der Praxis habe ich es ja sehr häufig erlebt, diese Angst vor der Kamera, die Angst vor der Telekonferenz, Online-Konferenz, was auch immer. Können wir es nicht online da oder offline treffen? Echt, das ist ja die Standardantwort gewesen vor der Krise, dann hat die Option halt nicht gegeben, ja, mein Gott, nein, machen wir es halt online. Und sehr häufig hat man richtig gespürt, eine gewisse Unsicherheit in dem Umgang, nicht nur was die Technik angeht, das ist eigentlich gar nicht so ein großes Thema, sondern der Umgang damit. Wie präsentiere ich mich? Wie schaue ich die Kamera? Ist die Kamera wirklich vor mir? Etc. Was sind denn da deine Tipps, die du schon einmal geben kannst?
Sicherheit gibt einmal auf jeden Fall das Setting. Das ist auch eine Bühne, die kann ich mir einrichten. Ich kann aussuchen, wo ich mich hinsetze und dann bestmöglichst im Bild sitze. Es gibt Sicherheit. Das Zweite ist es auch durchaus entscheidend, was man anhat, und man soll nicht unterschätzen, was man von der Gürtel abwärts anhat. Es hat wirklich einen Unterschied, ob man in Pyjama da sitzt und in den Schlappen, sage ich mal, oder man zieht sich an. Es ist ein anderes Gefühl. Nicht oben nur ein Hemd und unten leger, sondern es ist ein anderes Gefühl. Wenn ich sage, wenn man Bühne betreten, hat man ja auch ein Kostüm am Theater, sagt man dazu. Und es ist durchaus hilfreich und unterstützend. Man braucht nicht glauben, dass man den anderen durch diesen Filter nicht erreicht. Natürlich erreicht man die Leute, und man kann auch durchaus einmal in die Kamera direkt reinschauen, also nicht nur am Bild den Blick haben, sondern in die Kamera direkt reinschauen. Es mag vielleicht etwas unnatürlich wirken auf einen selber, wenn man dem anderen immer noch ein bisschen Zeit gibt und erst dann antwortet, also zeitverzögert antwortet, dass man sich nicht überschneidet mit den Antworten, weil die Technik manchmal da ein bisschen hinterherhinkt.
Ja. Wenn ich da kurz noch gleich was dazu werfen darf, weil du gesagt hast, in die Kamera zu schauen, das war für mich jetzt sehr gewohnt, da in so ein Kunststoffkistle und zu schauen und dann nur aus dem Augenwinkel die Reaktionen der anderen mitzubekommen. Und wichtig ist meiner Meinung nach schon, dass die Kamera, in die man reinschaut, in der Nähe des Bildes ist, dass man von den anderen sieht. Ich merke das sehr häufig, da haben Menschen dann die Kamera irgendwo stehen oder das Notebook, und in Wahrheit ist das Bildschirm, muss ich nachschauen, woanders, und dann das schaut aus, als ob jemand bei einer Besprechung sitzt und demonstrativ am Boden schaut, zum Beispiel. Ne? Das ist ja sehr provozierend eigentlich. Da hilft es wirklich, dass man sich dieses Bild vom Gegenüber knapp zur Kamera hinschiebt. Dann ist es mir schon viel leichter, sich darauf zu konzentrieren. Ich habe auch schon gesehen, manche basteln sich da rundherum ein Gesicht um die Kamera und malen da Augen drauf. So. Da kann man es nur leichter anschauen. Dann natürlich auch, dass die Kamera einen selber im Bild hat. Sehr häufig sehe ich einen Haaransatz von Gesprächspartnern, sonst nichts, weil halt die Einstellung nicht passt. Und gerade vor kurzem habe ich, finde ich, einen spannenden Tipp gehört, wenn man das sich noch nicht sicher ist im Umgang mit der Kamera. Also im Umgang mit der Technik kann man auch üben, indem man zum Beispiel YouTube-Videos aufnimmt und die niemals veröffentlicht. Die sind nur da für sich oder vielleicht für ein paar Freunde und die Familie, und da kann man üben. Da sieht man, dass ein Fenster im Hintergrund nicht super ist, weil man dann nochmal einen Schatten sieht. Wie die Akustik ist, wie man sich verhaltet, da passiert nichts. Einfach ein bisschen spielen mit der Technik und gerne proben, oder wenn man im Unternehmen ist, mehr unter sich oder in der Familie, Dinge ausprobieren, wie kommt denn das an, und sich gegenseitig ein Feedback geben, wie das rüberkommt.
Unbedingt. Ausprobieren ist das Beste. Man sieht dann sofort Sachen, da komme ich gut rüber, da komme ich weniger gut rüber. Ich habe dir ja eingangs heute schon gesagt, ich habe eine Schokoladenseite und habe dich gebeten, dich auf die andere Seite zu setzen, Gabriele.
Also man muss sagen, die Verena ist eigentlich eine Schokolade-Osterhase, die hat nur Schokoladenseiten. Gell? Also das
ich habe ein bisschen geschmolzen. Aber natürlich, man muss schon, und das ist halt als Schauspielerin, setzt man sich in Szene. Ja, man schaut, dass man optimal rüberkommt. Und wie du sagst, Frisuren, gell? Es kann auch sein, dass Haare ein Gesicht wirklich so ins Gesicht fallen, dass man das Gesicht überhaupt nicht mehr sieht. Jetzt muss man immer schauen, dass es frei ist, dass die Brillen geputzt sind. Dass das nicht so spiegelt. Und wie du sagst, wirklich ausprobieren, das Setting, vor welchem Hintergrund komme ich am besten rüber. Aufpassen, man gibt sehr viel Privates preis. Und natürlich, die Kamera sollte so gestellt sein wie in einem Raum auch. Ich spreche zu den Leuten und sozusagen die Kamera ist der nächste Teilnehmer, ist einer von den Teilnehmern, der mich anschaut. Also deshalb schaue ich genauso zur Kamera und zu meinen Leuten in diese Blickrichtung, in den Fokus. Und Kamera, es ist natürlich leicht, wenn wirklich ein Kameramann dahinter steht, dann kann man sich vorstellen, dass man durch die Kamera zum Kameramann spricht. Ich weiß, es ist ungewöhnlich, auch auf einer großen Bühne, live, wenn der Zuschauerraum abgedunkelt ist. Man muss genauso runterschauen. Man muss genauso runterschauen, und wenn man ein Augenpaar trifft, fühlen sich die anderen in der Umgebung auch angesehen. Also die Schwierigkeit im Radio ist, ich spreche da rein und sehe niemand. Man muss es einem erzählen, dann erzählt man es allen. Also die Direktheit ist gegeben, auch wenn man vor dem Bildschirm sitzt.
Ja. Und wenn deine Kernkompetenz, die Stimme, ist auch in Videositzungen extrem wichtig. Denn wenn das Bild jetzt einmal kurz hängen bleibt oder nicht so optimal ist, ist eine Sache. Die Information liegt ja sehr, sehr großen Teil im Ton, und nichts lästig, als wenn man jemanden nicht gut versteht. Man kennt es vielleicht, wenn man das im Auto unterwegs oder im Zug, das knackst, das kracht und das blubbert, das ist extremst nervend, viel nervender, als wenn das Bild schlecht ist. Und dazu kommt natürlich auch, dass ihm deutlich gesprochen wird. Also deine Kompetenz ist ja gefragt als nie, würde ich mal behaupten. Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich jetzt ein bisschen die in Schutz nehmen muss, weil ich glaube schon, dass es eine Lobby gibt, die aufs Bild achten und mehr aufs Bild wie auf den Ton. Das sind nämlich die Augenmenschen, die sehr genau fokussieren und brauchen ein ganz gutes Bild, was uns beiden vielleicht gar nicht so auffallen und wichtig ist, weil wir eher die Informationen übers Ohr wahrnehmen. Und da ist für uns zwei ganz wichtig die Tonqualität, dass man Geräuschkulissen ausschaltet. Die Stimme, wie gesagt, es gibt zwei Sachen beim Sprechtraining. Eines ist einfach die Deutlichkeit, und die erreiche ich durch das Einsetzen der Lippen. Und je leiser ich spreche, umso mehr muss ich artikulieren. Der Bildschirm verführt zum weniger Sprechen. Der verführt zum weniger Sprechen. Ich muss trotzdem aufrecht sitzen und wirklich klar, deutlich die Lippen einsetzen und artikulieren. Und das Zweite ist, die Stimme absenken, in einem tieferen Bereich sprechen. Diese Töne erreichen mein Gegenüber. Ja. Braucht man sich nur die Fernsehstimmen, Radiostimmen anhören. Ich habe jetzt persönlich die Erfahrung gemacht, dass man beim Bildschirm manchmal einfach auch inhaltlich längere Pausen setzen muss. Denn, wie schon vorher gesagt, technisch verzögert sich der Weg. Und das muss dann auch wirklich ankommen. Da muss ich nachschauen. Das sind so die zwei Sachen, also Lippen bewegen, in der Tiefe bleiben.
Das mit der Tiefe finde ich auch sehr wichtig. Das erlebe ich sehr häufig, dass dann das so ein Rufen, ein Brüllen wird, also ob man die Strecke überwinden wollte. Und dann geht die Stimme nach oben und das kann dann so unangenehm werden, wenn man sich permanent angeschrien fühlt.
Ja.
Oder es tut da zum Teil weh. Also das sehr schrille Töne tun sehr, sehr weh, wenn man Kopfhörer auf hat. Das ruhig berücksichtigen, dass man da nicht die Technik überschreien muss, sondern hinsprechen zum Mikrofon, wie nennst du es oft, einen Punkt hinter dem Mikrofon, hinter der Kamera ansprechen.
Ganz genau, einen Zielpunkt, wenn ich ansprechen will, kann man sehr schnell überprüfen mit einem Freund oder einer Freundin, Partner, Partnerin, die am Ende eines Raumes steht und wir kommunizieren mit ihr, wir erzählen ihr wirklich etwas. Mhm. Wenn wir ihr wirklich etwas erzählen oder ihm, dann senden wir die Stimme. Es hat nichts mit Brüllen zu tun, ganz im Gegenteil. Wenn wir dann zum Brüllen kommen, nur weil wer weiter weg steht oder der Zielpunkt weiter weg ist, den ich anspreche, dann muss ich trotzdem im Sprechen bleiben, nicht ins Rufen gehen. Also zusammenfassend, wohin spricht man? Man spricht immer zum letzten Punkt in einem Raum. Akustisch ist die Technik, dass ich praktisch und theoretisch gehört werde.
Sehr gut. Wenn man mit mehreren Menschen in einer Konferenz sitzt, dann ist es ganz wichtig, da muss ich mich selber einmal wieder daran erinnern, die Menschen gezielt anzusprechen, von dem man was will oder an die man eine Botschaft richtet. So wie man, wenn man in einer Gruppe zusammensitzt, schaut man ja diejenige Person an, ist eigentlich klar, mit wem man spricht. Die Option hat man in dem Fall ja nicht, weil man ja nur in eine Kamera schaut. Und ist mir auch selber schon oft gegangen, ich sage irgendwas und da kommt nichts zurück. Ich denke, was ist jetzt? Naja, es hat sich halt niemand angesprochen gefühlt. Nicht? Man sagt, ja du warst gefragt, bitte die und die Informationen.
Ganz genau.
Ist ja eine Frage des Trainings einfach. Nicht immer vorher sagen, du bitte, also Name, da. Dann funktioniert das eigentlich sehr hervorragend. Wie eine Telefonkonferenz ist im Prinzip nichts anderes. Die hat man halt früher auch eher selten gemacht. Ne?
Ja, absolut. Also früher war es sicher die analogen Treffen oder auch die realen Telefonate, ein Zweiergespräch, aber nicht dieses Gruppengespräch. Und das hat Corona gebracht. Und ich denke, oder was ich so höre, ist also für viele eine Vereinfachung des Alltags, jedoch auch für viele ganz was Neues. Und zwar das ist das sich bewegen, unter Anführungszeichen, und sprechen vor einer Kamera.
Ja.
Das gelingt manchen mehr, manchen weniger. Und man kann aber gewisse Steps lernen. Und zwar von den Profis lernen.
Ja.
Wie man vor der Kamera spricht, wie man sich hinsetzt, wie man sich verhält vor der Kamera.
Ja. Das Schöne bei dir ist, du hast ja nicht nur unter Anführungszeichen Bühnenerfahrung, sondern du hast ja Sprecher, also Radiosprecherin-Erfahrung, diverse Ansagesprecher-Erfahrung und auch Fernseh-Erfahrung, also Kamera-Erfahrung. Und ich habe ja vor vielen Jahren die Gelegenheit gehabt, bei ein paar Filmproduktionen dabei zu sein und da ist mir erst bewusst worden, was für ein Unterschied es ist. Vor allem, wenn der Regisseur dann gesagt hat, wenn zum Teil auch sehr bekannte Bühnenschauspieler vor der Kamera waren, heute waren sie wieder sehr theatralisch. Vor der Kamera ist was anderes als auf der Bühne, weil die Kamera einfach viel näher ist. So gesehen ja aktuell die Stunde der Verena, weil wir stehen ja, es waren noch nie so viele Menschen vor der Kamera wie jetzt. Und es war noch nie so eine Riesenchance für uns alle, die damit befasst sind, uns durch das richtige Können und das richtige Wissen, wie man sich dort korrekt bewegt, wirklich Vorteile daraus zu ziehen und voranzukommen. Denn was ist denn angenehmer, als wenn man in einer Konferenz ist oder in einer Online-Schulung, in einem Videotraining und das Gegenüber, Moderator, Moderatorin, Vortragende, beherrscht die Bühne, beherrscht den Schreibtisch hinter oder vor der Kamera. Und da kannst du ja auch wunderbar unterstützen, oder?
Natürlich. Wie du gesagt hast, es gibt den Unterschied zwischen Bühnenschauspieler und Filmschauspieler. Wenn ein Bühnenschauspieler zum Film kommt oder Filmdrehtage bekommt, dann muss man aufpassen, weil der Bühnenschauspieler ist der größte Sprecher und immer sehr stark im Ausdruck. Das ist natürlich, wie du sagst, viel zu viel für die Kamera. Kommt man als Nicht-Profi vor die Kamera, dann muss man etwas mehr dazu geben. Da muss man etwas mehr betonen in der Artikulation, dass es lebendig bleibt. Gell? Man kann ruhig etwas stärker im Ausdruck werden, wenn man aus der anderen Richtung kommt. Genauso im Radiointerview kommt ein Bühnenschauspieler vor ein Mikrofon, dann haben sich die Techniker früher immer geschreckt, weil wir immer ganz hart die T's und die P's und alles ist ausgeschlagen. Gell? Kommt jemand nicht von der Bühne ins Radio, dann braucht man auch etwas größer, um eine Farbe zu kriegen beim Sprechen. Um ansprechend zu werden, und unterm Strich ist die digitale Kommunikation wesentlich anstrengender als die analoge Kommunikation. Also ich merke das selber bei mir, 1,5 Stunden Sprechtraining analog ist gleich anstrengend wie 1 Stunde digital. Man muss noch aufmerksamer sein, noch präziser, was seine eigene Formulierung betrifft und wie man es rüberbringt im Vergleich zum Analogen. Und da kann man natürlich lernen. Da kann man in seinem Kontext, jeder, ob das jetzt Ärzte sind, ob das jetzt Juristen sind, Kursleiter in Sportbereichen, ITler, ihr seid ja sehr gefordert, weil ihr seid ja am liebsten im Kämmerchen. Aber es geht.
Ja, es geht, es geht. Absolut. Ja,
wobei du eine Ausnahme bist und die Regel dann wieder bestätigst.
Das liefert ihr ja über eine Weile braucht, bis ich so weit kommen will.
Ja.
Okay. Dank deiner auch.
Ja, Kompliment.
Mir regelmäßig, also auch für die Zuhörer, regelmäßig nach kürzeren Telefonaten oder Gesprächen heiser gesprochen kommt. Und auch Schulungen zum Beispiel. Ich habe Schulungen gemacht vor ein paar Menschen und dort war dann auch heiser und körperlich wahnsinnig erschöpft. Na, das kann ja nicht sein, das geht einfach nicht. Und dann spätestens, wenn dann die zweite, dritte Reihe, dann immer schon die Hände zur Ohrmuschel geformt haben, um mich noch irgendwie zu hören, und jetzt muss ich was suchen. Und wen finde ich? Die Verena. Herrlich. Das ist wunderbar. Hat das funktioniert. Also wirklich eine Empfehlung, egal ob analog oder digital, die Verena zu buchen als Sprechtrainerin.
Yeah!
Das war der erste Teil des Interviews mit Verena Kowi. Komm wieder zurück, wenn wir den zweiten Teil in Kürze freigeben, und hör dir weiter an, was Verena zu sagen hat.
Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich, abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung abzugeben.